Easy.
You know, it's not actually that bad. There was the goalie on my soccer team, Beth Wildfire. This other girl slid into her leg and like the whole bone came out of her knee, 6 inches or something. It was insane.
Robin.
Yeah?
You're not helping.
I'm sorry.
This is what Alexei called the hub. Now, the hub takes us to the vault room.
Okay, where's the gate?
Right here. I don't know the scale on this, but I think it's fairly close to the vault room, maybe 50 feet or so.
More like 500. What, you're just gonna waltz in there like it's commie Disneyland or something?
I'm sorry, who are you?
Erica Sinclair, who are you?
Murray Bauman.
Listen, Mr. Bumman, I'm not trying to tell you how to do things, but I've been down in that shithole for 24 hours. And with all due respect, you do what this man tells you, you're all gonna die.
I'm sorry, why is this four-year-old speaking to me?
I'm 10, you bald bastard.
Erica!
Just the facts.
She's right, but you're all gonna die, but you don't have to. Excuse me, sorry, may I?
Please.
Okay. See this room here? This is a storage facility. There's a hatch in here that feeds into their underground ventilation system. That will lead you to the base of the weapon. It's a bit of a maze down there, but between me and Erica, we can show you the way.
You can show us the way.
Don't worry, you can do all the fighting and the dangerous hero shit, and we'll just be your navigators.
No.
Nope.
Well, that settles it. He's gonna die. They're gonna die.
Yep, most likely.
You guys survived.
Barely.
My battery's low, but it will recharge.
No, we'll get.
I can fight.
Better than any of us. But right now, I need you safe. This thing is after you. It's not after me.
Mike?
Yeah.
Remember that day at the cabin? You were talking to Max?
I don't think I follow.
You talked about your feelings, your heart.
Oh, yeah, that. Man, that was so long ago. I don't know, it's just heat of the moment stuff, and we were arguing, I don't really remember. What did I say exactly?
Mike. I love you too.
Kompott 880, Gas Shit. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 880. Kompott, den ich am. Es nieselt jetzt ein bisschen. Freitag, dem 22. Juli 2022, Tag 203 in der KW 29 aufgenommen habe. Die Intros entstammen der 8. Folge der 3. Staffel Stranger Things. Robin is not helping, they're gonna die, Elle can fight und Elle loves Mike. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive solche von und zu Space kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit zwei Regierungsmeldungen, ein bisschen was aus der Wirtschaft und Corona kommt natürlich wieder vor. 15 Grad, low klausige, cool greetings. Die 15 Grad kommt wieder mit 14, Wind macht 11 km/h aus dem Wischt. Wir haben hier keine Visibility von 16.1. Weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Und Regenradar lässt ausrichten. Das vorhin noch gemutmaßte Regengebiet, was hier noch rüberkommen könnte, macht jetzt doch keine Anstalten, das zu tun. So. Weser Pro lässt von 6 Uhr wissen, es wäre angeblich 16 Grad, es wäre Overcast, es feels like der 18, Taupunkte der 14, Humidität 89%, der Druckwert 10,17,9 oder 10,12,2, wenn das Gerät misst, Wind irgendwo zwischen 15 und 24. So, was lässt der DVD denn wissen? DVD hat 6 Uhr 15,2 Grad mit 10,17,8 Hertz Druck, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0, Wind aus W mit 10 bis 21 und Regen. So. 6 Uhr 15,2, Niederschlag 0, Wind 10 bis 21, Feuchte 91, Taupunkt 13,8, Luftdruck 10,17,8 und kein Sonnenschein. Wenig überraschend.
It's 6:25.
Jawohl.
Weather 6:25. Cloudy, 15 degrees Celsius, feels like 14 degrees Celsius. Visibility, 16.09 kilometers. Pressure, 1017.27 millibars.
Mibbers. Ah, die Luftqualität scheint besser geworden zu sein. So. Kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an, wo sich diese Woche allerdings wirklich nicht viel eingefunden hat, weil, naja, also im Parlament ist gerade Sommerpause. Aber ja, es gab am Freitag die Meldung, dass der Bundessklavenminister Heilbertus Hu eine deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze angekündigt hätte. Mit dem Bürgergeld werden wir das System entbürokratisieren und dafür sorgen, dass Menschen in der Not verlässlich abgesichert sind, sagte der Söper der Politiker einem Redaktionszwerg laut einer Vorabmeldung. Er werde den Gesetzentwurf in diesem Sommer vorlegen und es werde zu Beginn des nächsten Jahres eine deutliche Erhöhung der Regelsätze geben. Ja, und dann interpretieren da Leute dran rum, dass dann nicht nur auf derselben Fake-Berechnungs- in Anführungszeichen Grundlage da dann irgendwie Quatsch rumkommen würde, sondern dass da eine neue Berechnungsgrundlage reingeschraubt würde. Wobei sich mir als erstes mal die Frage aufdrängt, neue Berechnungsgrundlage, okay. Dann mal eher auf den Tisch, was für eine Berechnungsgrundlage könnte das sein? Weil die Berechnungsgrundlage, die da bisher drin steckt, ist ja irgendwie ein Warenkorb, von dem Sachen weggestrichen werden. Beziehungsweise ein Warenkorb, der wird dann aufsummiert, dann werden da Sachen pauschal weggestrichen von. Und dann kommst du halt auf einen Betrag, von dem du nicht leben kannst, wenn du mal ehrlich bist. Und wenn Politiker mal ehrlich wären, müssten sie zugeben, ja, ist so. So. Nur ist der Witz ja auch der, wer hat denn Hartz IV eigentlich mal eingeführt? Richtig, es war eine Regierung, wo die Söpper da schon mal einen Kandesbund darstellte. Das führte dazu, dass ganz viele Leute gezwungen wurden, zu scheißegal was für ein Geld, ihre Arbeitsleistung anzubieten. Weil ansonsten drohten ihnen, dass sie von überhaupt nichts hätten überleben sollen. Wie das funktionieren soll, hat dummerweise nie irgendwer erklärt. So, von daher, ja, Hartz IV ist vielleicht auch einfach ein großer Haufen gequillte Scheiße. Könnte man drauf kommen, wenn man denn lange und scharf drüber nachdenkt. Na, aber, ja. Das ist der rechte Kopfhörer, so steht es. Moment. So, unterdessen ist es übrigens 6.30 Uhr. So, also ja, der Heilbertus Hu kündigt an, da einen Gesetzentwurf vorlegen zu wollen mit irgendwie neuen Berechnungsgrundlagen, bla bla. Und er sei fest entschlossen, die Art, wie wir den Regelsatz berechnen, hin zu verändern. Der bisherige Mechanismus hinkt nämlich der Preisentwicklung zu sehr hinterher. Nein, ach, aufgefallen ist das halt jetzt mit dem ganzen Inflationsquatsch. Weil, ja, also wenn die Inflation vor sich hin inflatiert, aber der Regelsatz da nicht mitmacht, dann ist das nicht so richtig geil. Ach. Na? Von daher, ja, schön, dass es Ihnen auch aufgefallen ist, dass zu einer Zeit, wo die Inflation herzhaft vor sich hin inflatiert, die Leute nicht mehr Geld kriegen und dass das aber irgendwie, also die Rechtfertigung, dass sie von Beträgen, von denen man vor einem Jahr schon nicht leben konnte, jetzt leben können sollen, ja. So. Aber keine Entlastung für Menschen mit höheren Einkommen geplant. Ja, so. Von daher, ja, da wird man jetzt mal gucken müssen, was denn da rauskommt. So, dann erinnert euch noch an den Warntag, der ja einmal im Jahr, im September, hätte passieren sollen. Bisher genau ein einziges Mal im September passiert ist. Nämlich im Jahr 2020, da ein richtig epischer Nichterfolg war. Wo es dann hieß, so, ja, uns wurde aufgefallen, dass man da nochmal Dinge tun könnte. Und dann ist ja vor einem Jahr da der bedauerliche Einzelfall von vereinzelten Wassertropfen, die da im Ahrtal dazu führten, dass eine vereinzelte Menge Wasser, vereinzelte Häuser komplett umgebracht hat. Und jedenfalls also kam da raus, so eine Warninfrastruktur wäre schon irgendwie was Geiles, wenn man sie denn hätte. Wir haben aber keine. So, und deswegen ist dann ja letztes Jahr der Warntag im September auch ausgefallen. Nun, dieses Jahr wird er auch ausfallen, beziehungsweise fallen wird er, und zwar auf den 8. Dezember. In ganz Deutschland sollen am 8. Dezember Warnsystem für den Bevölkerungsschmutz getestet werden. Um 1 Uhr sollen auf verschiedenen Kanälen gewarnt werden, um die Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. Ja, allerdings, Kelbro-Adcast soll frühestens im Februar 2023 passieren. Weil das, was andere Länder schon längst einsetzen, das, was, wenn man sich nicht irgendwie technisch zu doll in irgendwelche Ecken begibt, jedes beliebige, jahrzehntealte Mobiltelefon können kann, weil Cell Broadcast wird vom GSM-Standard auch benutzt, um so Dinge wie Anrufsignalisierung, weil es ist einfach schlicht und ergreifend der Signaling-Channel, unterzubringen. Ich meine, das ganze SMS-System ist eigentlich nur der Signaling-Channel missbraucht, um da irgendwie Nutzdaten drauf zu werfen. Cell Broadcast ist der SMS-Channel für hier an alle Geräte in dieser Zelle, nicht spezifisch adressiert. So, und da, das soll dann also erst im Februar 2023 überhaupt funktionieren. Was? Ja, weil so zumindest irgendwie das, was bei mir vorbeiflog. Ja, man besteht drauf, da vierstellige Message-IDs zu verwenden, was dann wiederum Geräte, die bisher Cell Broadcast schon können, ausschließen könnte, weil wenn die nicht mit vierstelligen IDs umgehen können, dann sehen die Dinger vorbeifließen, wissen aber nicht, was sie damit sollen. Oder können damit überhaupt nichts anfangen. I don't know. Ja, so. It is 6:35. Na, also ja, der Warntag dieses Jahr findet also erst im Dezember statt. So, dann ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen hätten wir. Als erstes mal hier die Tick-Idee. Weil, Meldung von Freitag, das 9-Euro-Ticket ist ein großer Erfolg, aber wie es ab September weitergehen soll, ist noch unklar. Geht es nach den Verkehrsunternehmen, soll es weiterhin ein bundesweites Ticket geben. Allerdings einen deutlich höheren Preis. Nämlich, da Idee von Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, 69 Euro. Der Haken an einem 69-Euro-Ticket, oder der Vorteil, den ein 9-Euro-Ticket hat, ist, das kannst du dir einfach mal zulegen, auch wenn du eigentlich keine Absicht hast, es zu nutzen. Wenn du es dann aber irgendwie 2 oder 3 Mal genutzt hast, dann hat es seinen Preis ja schon wieder drin. Beziehungsweise, wenn du hier zur Stadt irgendwie 2 Mal irgendwo hinfährst, dann hast du den Preis drin. So, ein 69-Euro-Ticket, was also fast so teuer ist wie eine Standard-Monatskarte, da gewinnst du nicht so richtig viel. Das wirst du dir nicht auf Vorrat irgendwo hinlegen. Sondern das wirst du dir nur dann zulegen, wenn du weißt, okay, du brauchst ein Verkehrsverbundsticket und musst damit dann auch tatsächlich irgendwie durch die Gegend fahren. Von daher, ja, gucke ich mir an und sage, ich weiß nicht, was das werden soll. Die Fahrkarte soll bundesweit für den öffentlichen Personennahverkehr gelten. Auch aus der Sippe kam eine Forderung nach einem Nachfolgeangebot. Zunächst muss aber die nachhaltige Finanzierung geklärt sein. Ausgehend von der Prämisse, dass die ÖPNV Tarife der Verkehrsverbünde für das Gros der Fahrgäste weiterhin attraktiv sein würden, schlügen wir insbesondere für diejenigen, die sich in der Marktforschung als relevante Zielgruppe erwiesen haben, zahlungswillige AutofahrerInnen und Fahrer ein bundesweit gültiges ÖPNV-Klimaticket für 69 Euro pro Monat aus. Noch vor. Ja, kannst du machen, hast dann halt nur das Problem, das werden sich Leute wieder nicht auf Vorrat zu legen. Beim 9-Euro-Ticket, das kannst du dir einfach auf Vorrat zulegen, weil das Schlimmste, was dir passiert ist, du hast mal 9 Euro verschwendet für einen Monat. Oh mein Gott, hast du halt 9 Euro verschwendet. 69 Euro sind dann schon wieder in Betracht, das wirfst du nicht einfach mal so weg, ohne eine konkrete Idee zu haben, dass du es auch nutzen willst. Na, von daher, ja, gucke ich mal an und sag, ja, ich weiß nicht, was das werden soll. Boe-Bus. Montagabend, der VS-Flugzeughersteller Boeing und sein europäischer Mitbewerber Airbus haben Maßnahmen für eine Reduktion der CO2-Belastung angekündigt. Zum Auftakt der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough machte Boeing eine Kooperation mit einem Unternehmen öffentlich, das ein Vorprodukt für Kraftstoffe aus Überresten in Wäldern und anderer Biomasse herstelle. Airbus erklärte, man wolle mit mehreren Fluggesellschaften, darunter auch der Lufthansa, die Entwicklung einer Technik unterstützen, mit der für Kohlendioxid direkt aus der Luft abgeschieden und unter der Erde gespeichert werden könne. Zwar würde die Luftfahrtindustrie die Emissionen nicht gleich im Flugbetrieb auffangen, diese könnten aber zumindest an anderer Stelle ausgeglichen werden. Ja, Also pro forma tun sie jetzt so, als würden sie etwas tun. Wenn man dann aber ein bisschen hinguckt, stellt man fest, so richtig viel tun sie da aber nicht. Ne? So. Dann, Dienstag meldete Golem, dass fast zwei Monate nach dem gravierenden Ausfall von Girokarten-Terminals in Deutschland die Probleme mit dem Typ H5000 des Herstellers Verifone wohl weitestgehend behoben seien, berichtete die Tagespropaganda unter Berufung auf die Aussagen der Zahlungsdienstleister Payone und Concordis. Diese haben ihren Kunden im Einzelhandel nämlich entsprechende Lösungen bereitgestellt. Ja, Lösungen, die zumindest da, wo ich es mitgerichtet habe, darin bestanden, dass die H5000s ausgetauscht wurden, weil die wären sowieso nächstes Jahr aller spätestens dran gewesen. So, und jetzt hat man halt händeringend schnell mal Geräte durch irgendwelche anderen Geräte ersetzt. Ja, ob das jetzt nun irgendwie die ultimative Idee ist, ne, also beziehungsweise, wie ich das richtig verstanden habe, dann wären die H5000s eigentlich ja schon vor Jahren aus dem Handel rausgekommen und hätte nicht mehr genutzt werden sollen. Und sie wurden aber noch genutzt und deswegen musste dann eben eine schnelle Lösung gefunden werden. Ja, super. So, neue Kopfhörer, da höre ich auch auf beiden Ohren wieder was. Also die H5000s, die sind jetzt halt ausgetauscht worden. Und beziehungsweise da sind entweder die Zertifikate ausgetauscht worden oder die Geräte gleich komplett ausgetauscht worden. Und jetzt mit ausgetauschten Geräten, da hat man dann zumindest jetzt wieder eine Bezahlinfrastruktur, die funktionieren kann. Genau. Um das Problem mit den Terminals zu lösen, habe der Dienstleister Concordis in 95% der Fälle die Geräte durch neue Terminals ausgetauscht. Also in der Tagespropaganda. Was lässt uns denn die Tagespropaganda, wo wir gerade dabei sind? Hier wissen, Ausschuss fordert schwere Konsequenzen für Trump, neue Russland-Sanktionen, Einigung bei Getreideexport. Ja, die January 6 Commission hat ihr Staffelfinale hingelegt und verlangt da jetzt irgendwie was. Wobei ich jetzt von dem Staffelfinale noch nicht wirklich was gesehen habe, weil der größte Teil davon ist irgendwann nach Mitternacht passiert. Von daher ist bei mir im Feedread auch noch nichts eingeschlagen. Aber ja. So, ja, genau. Dann hätten wir NPR-Fleetrag. NRP-Fleetrag, so rum. Die Gewerkschaft Verdi hat mit Erleichterung auf eine Tarifeinigung für die Beschäftigten in der Pflege in den nordrhein-westfälischen Unikliniken reagiert. Endlich sei es gelungen, einen Flächentarifvertrag zur Entlastung an Krankenhäusern in Deutschland durchzusetzen, sagte die zuständige Fachbereichsleiterin Wesenig. Nach 77 Streiktagen, also 11 Wochen, hätten die Klinikbeschäftigten solidarisch und aufrecht diesen wichtigen Erfolg errungen. Weil, was ist denn da rausgekommen? Zulässiges Zahlenverhältnis von Beschäftigten und Patientierenden. Bei einem Unterschreiten dieser Quote oder bei anderen Belastungen erhalten die Mitarbeiter Belastungspunkte. Für jeweils 7 Punkte gibt es einen zusätzlichen freien Tag als Belastungsausgleich. Was jetzt noch nicht heißen wird, dass da mehr Leute eingestellt werden, sondern das sorgt nur dafür, dass dann nämlich mittelfristig erstmal weniger Leute da sind. Dass also mittelfristig die Last immer weiter steigt. Das wird dann zur Lastspirale. Also ich meine, Leute, die sich vor einer Inflationsspirale fürchten, weil wenn die Preise steigen, steigen die Löhne. Und wenn die Löhne steigen, steigen die Preise. Müssten sich ja auch davor fürchten. Ja, die Anzahl Pflegepersonen wird ja nicht mehr. Die Anzahl zu pflegender Personen wird aber mehr. Damit werden dann regelmäßig Leute ausfallen, weil sie halt zu viel Last hatten. So, das wird dazu führen, dass die dann nicht ausgefallen sind, dann die Mehrlast auffangen müssen, damit auch wieder mehr Last haben, damit dann auch wieder ausfallen. Merken Sie was? Na, das löst halt erstmal nichts. Aber das scheint Pferdi gut zu finden. Dann Fleischhalter. Im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind mehrere Betriebe vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Wursthersteller und Zeitarbeitsfirmen hatten nämlich gegen die seit April letzten Jahres geltenden Arbeitsvorschriften geklagt, die nach den Skandalen in der Fleischindustrie erlassen worden waren. So ist Leiharbeit kaum noch möglich. Schlachten, zerlegen und Fleisch verarbeiten dürfen nur noch eigene Arbeiter. Sogenannte Selbstständige oder Werkvertragsunternehmen sind nicht mehr erlaubt. Nach Angaben des Gerichts wurden die Klagen abgewiesen, weil nicht ausreichend begründet wurde, inwieweit die neuen Regeln die Berufsfreiheit der Unternehmen verletzten. Wir können unsere Sklaven aber nicht beliebig ausbeuten, sagen die Unternehmen, ohne es laut auszusprechen, meinen es aber. Na, das gucke ich mir an und sage so, ja, ihr wollt die Leute weiter ausbeuten, merkt ihr noch irgendwas? Nein, ihr merkt nichts mehr, dann geht doch weg, schnell und weit. So, dann in Nordström. Bei Nordström ist tatsächlich am Donnerstag nach 10 Tagen Wartung wieder Gas durch die Pipeline geflossen. Oh nein. Zwar liegt der Durchfluss signifikant unter der Kapazitätsgrenze, aber wenn man denn mal ehrlich wäre, müsste man auch zugeben, ja, also die bekannteste Turbine, die da in Kanadien zur Wartung war, die ist auch noch nicht an ihrem Zielort wieder angekommen. Wenn man denn die Behauptung, dieses Ding hätte eine Relevanz, als nicht völlig gelogene Behauptung hinnimmt, ja, dann kann das tatsächlich eine Auswirkung sein. So, aber das Ganze vorher haben die Medien sich da alle selbst übergossen mit, oh Mann, was, wenn der Russe aber den Gashahn nicht wieder aufdreht, ja, dann werden wir ganz schlimme Panik haben. So, ne, und dann kam der Termin und tatsächlich kam auch Gas. Oh nein, da konnte ja keiner mit rechnen. Na, von daher, da gucke ich mir an und sage so, ja, so, und jetzt haltet eure dreckige Fresse, weil ob da jetzt nun Gas kommt oder ob da kein Gas kommt, und dass wir doch aber von dem Gas abhängig sind. Die Wirtschaftstrottel, die dann vorher rumgeraunt hatten, so, ja, aber wenn wir Russland komplett das Gas nicht mehr abnehmen, dann können wir sie ordentlich unter Druck setzen. Und dann dreht Russland mal den Gashahn zu, so, ja, jetzt haben die uns aber unter Druck gesetzt. Ja, ach, war das vielleicht doch nicht so einfach möglich, wie sich irgendwelche Wirtschaftsheinis herbeifantasiert hatten. Hm? Gab es vielleicht eine Komplexität, die ihr nicht gesehen habt? So, Dataklage. Genau, die Verbraucherzentrale NRW hatte 3 Mobilfunkanbieter verklagt. Der Vorwurf, die Konzerne würden ungefragt die Daten unbescholtener Kundinnen Auskunft teilen, wie die Schufa weitergeben. Es geht um die Daten unbescholtener Kundinnen und Kundinnen, die ungefragt an Wirtschaftsauskunft teilen, wie die Schufa weitergegeben werden. Das ist aber die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und die Telekom, Vodafone und Telefonica verklagt. Durch Recherchen von NDR, einer Zeitung, war die Praxis der Mobilfunkanbieter im vergangenen Herbst öffentlich geworden. Schufa und Co. nutzen demnach solche Daten, um damit die Zahlungsfähigkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bewerten. Nach Ansicht der Verbraucherratzentrale NRW verstoßen die Mobilfunkanbieter damit gegen die Datenschutzgrundverordnung und müssen dies unterlassen. Wirtschaftsauskunftsteilen sammeln auch dann Informationen über Verbraucherinnen, wenn sie sich völlig korrekt und vertragskonform verhalten haben. Der Schutz der betroffenen Verbraucherinnen vor übermäßiger Verarbeitung ihrer personenbezogenen Datierenden wiegt aber höher als die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen. Auch Positivdaten enthalten schützenswerte Informationen. Die Übermittlung von Positivdaten erscheint auf den ersten Blick vielleicht harmlos, doch jede Information über Verbraucher kann von Unternehmen für spürbare Entscheidungen genutzt werden. Eine Person, die mehrere Mobilfunkverträge hat oder diese häufig wechselt, gilt unter Umständen als weniger vertrauenswürdig und erhält deswegen keinen Vertrag, auch wenn sie alle Rechnungen pünktlich bezahlt worden sind. So, ja, aber muss man nicht irgendwie beim Vertragsabschluss gleich auch noch unterschreiben, dass absolut jeder Furz, den man tätigt, der Schufa mitgeteilt werden darf? Das wäre so. Ohne Einwilligung der Verbrauchenden ist die Übermittlung von Positivdaten nicht zulässig. Auch bei einer Einwilligung ist es erforderlich, dass Unternehmen transparente Informationen bereitstellen und Verbraucherinnen die Möglichkeit haben, die Einwilligung zu verweigern, ohne dass dies zu Nachteilen führt. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, da ist man ja verpflichtet, beziehungsweise einen Vertrag kriegst du nur, wenn du einwilligst, dass jeder Furz, den du tätigst, der Schufa gemeldet werden darf. Mal ganz davon abgesehen, wir verklagen 3 Mobilfunkunternehmen. Ja, es gibt genau 3 Netzbetreiber. Wen würden sie denn sonst noch verklagen wollen? Na, also ja, es gibt Weiterverkäufer. Aber die haben ja ansonsten nichts. Na, so, von daher, ja. Nichts. So, dann gestern Nachmittag, angesichts der hohen Inflation, hat die Europäische Zentralbank erstmals seit 11 Jahren die Zinsen im Euroraum angehoben. Und zwar steigt der maßgebliche Zinssatz nun von 0 auf 0,5%, wie die EZB in Frankfurt am Main mitteilte. Der Negativzins für bei der EZB hinterlegte Gelder von Geschäftsbanken entfällt. Tritt zum 27. Juli in Kraft. Blablabla, blablabla, blablabla. Wenn ich das richtig verstanden habe, Vorsicht, gefährliches Drittelwissen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Erhöhung der Leitzinsen denn eine Maßnahme, die Inflation zu bremsen, wenn die Inflation denn von einer überhitzten Wirtschaft käme? Das ist hier nicht der Fall. Hier inflatiert es, weil die Preise im Handel hochgegangen sind, weil die Kosten im Handel hochgegangen sind. Wenn du jetzt aber Geld holen teurer machst, Kredite teurer machst, bremst du damit potenziell die Wirtschaft. Du bremst also die Wirtschaft, weil die Preise so hoch sind, dass die nächste Rezession damit Tür aufmach vor der Tür steht. Tür zumach, das kann man wissen. Beziehungsweise es könnte eine Konsequenz werden, wenn man da jetzt nicht scheiße vorsichtig ist mit der ganzen Geschichte. Könnte jetzt rauskommen, dass die Wirtschaft erwürgt wird. Dass die nächste Rezession kommt. Das wiederum ist nicht geil. Das will man eigentlich nicht haben. Deswegen ist, erhöht doch aber mal die Preise für Geld, nicht unbedingt die Antwort auf alle Fragen. Na so, von daher, ja, gucke ich mal an und sage, ja, ich weiß nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Ein bisschen was an Corona-Meldungen hätten wir noch. Hier von Freitag früh. Bundesgesundheitsminister Lauterbach empfiehlt auch Menschen unter 60 Jahren eine vierte Corona-Impfung. Hat da aber den klitzewinzigen Haken, dass er nicht auf irgendwelche konkreten Studien verweisen kann, die da tatsächlich eine Empfehlung nahelegten. Alles, was es an Studien gibt, sind die, die wir jetzt schon hatten. In denen steht im Wesentlichen auch nur drin, so ja, wenn dein Immunsystem bisher nicht hinreichend reagiert hat, kannst du einfach nochmal zusätzliche Impfdosen draufkippen. So, eine vierte Impfung sorgt aber, wenn ich es richtig verstehe, auch nur dafür, dass das, was du an Immunitätshinweisen nach der dritten Impfung hattest, wiederhergestellt wird. So, nur ist wahrscheinlich ja nicht nur bei mir die dritte Impfung jetzt auch schon mehr als ein halbes Jahr her. Von daher, ja, also kannst du einmal drauf treten, wenn du alle halbe Jahre eine weitere Impfung gegentreten willst. Eine langfristige Lösung ist auch das aber eigentlich nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass wir im Moment Sommer haben und eigentlich das bisschen Welle, was da existiert, nicht ein wirklich akutes Problem ist. So oder anders ausgedrückt, was soll es werden, wenn es fertig ist. Übrigens, Baustand, die Parklücken hier, inklusive ein bisschen Asphalt, sind jetzt wieder, sehen einigermaßen fertig aus. Die Klinkerorgie bei Penny, ich weiß gar nicht, ist sie weitergegangen? Nee, so richtig dolle viel weitergegangen ist sie nicht, also sie ist da. Ja, jetzt klinkert hier so vor sich hin. Wenn sie hier unten die Wand komplett verklinkern wollen, dann müssen sie aber erst noch die Resttüren und Co. fertig machen. Die Isolation da bis ran dengeln. Hat halt gewisse Ähnlichkeiten zum DM-Status. Da sind halt Öffnungen noch offen. Entsprechend fehlt noch Isolation, entsprechend fehlt dann auch das Klinker auf der Isolation logischerweise. Und ja, dann werden wir mal gucken müssen. Arbeitsstelle Montag, 25.07.22 von 7 bis 14 Uhr. Ja, ihr mich auch. Hier können wir doch sowieso nicht parken. So. Ja. Also, ja, der Lauterbach empfiehlt halt eine vierte Impfung auch Leuten unter 70. Er hat da allerdings das klitzewinzige Problem, dass er eben nicht auf irgendwelche konkrete Forschungsergebnisse deuten kann, die das nahelegen, dass es irgendwas bringt. Klar kannst du irgendwie alle 5 Millisekunden dir eine Impfung reinhauen. Ob das dann allerdings irgendwie einen signifikanten Vorteil bringt, da fehlt es halt an der Evidenz. So. DM hat immer noch die 2 großen Löcher in der Wand, die relativ frisch sind. Edeka hat übrigens keine Gerüste mehr oben drauf. Und auch hier bei DM sieht das Gerüstetechnisch hier unten jetzt überschaubar aus. Aber ja. So, dann hätten wir noch Impfer nicht. Weil, stellt sich raus, massenhafte Vernichtung von Corona-Impfstoff in Deutschland stößt wohl innerhalb der Ampel als auch bei Opposition auf Kritik. Weil, stellt sich raus, ja, es sind Impfdosen in größeren Mengen. Ist die Haltbarkeit abgelaufen. Aber Haken ist, Es gäbe wohl auch keinen Bedarf, irgendwo Impfdosen, die kurz vor Ablauf wären, noch entgegenzunehmen. Oder anders ausgedrückt, die Impfdosen, die wir da jetzt händeringend vor einem halben, dreiviertel Jahr beschafft haben, die braucht jetzt irgendwie niemand so richtig dringend. Wegen überschrittener Haltbarkeitsfristen mehr Corona-Impfstoff vernichtet wurde als bisher bekannt. Demnach wurden zwischen Dezember und Juni 3,9 Millionen Impfdosen des Herstellers Moderna entsorgt. Im April waren noch von 3 Millionen ausgegangen worden. Ja. Dann ist am Donnerstag die Meldung rausgekommen, so ja, angesichts von Kritik an uneinheitlichen Äußerungen soll die Kommunikation zu Corona-Impfungen besser abgestimmt werden. Weil auch dem Lauterbach wurde mal aufgefallen, dass es irgendwie in der Öffentlichkeit nicht so richtig geil kommt, wenn sich in der Öffentlichkeit Lauterbach und Mertens zoffen. Weil die Bevölkerung nimmt dann auch nur zur Kenntnis, so ja, es gibt da den Politiker, der verlangt, es müsse gefälligst irgendwie 7 Impfungen pro Millisekunde jeder bekommen. Und der Mertens, so, da haben wir aber überhaupt keine Daten für. Dass so Zank nicht in der Öffentlichkeit was zu suchen hat, sondern wenn man sich da zanken will, dann macht man das hinter verschlossenen Türen. Auf die Idee könnte man kommen. Dann gestern Nachmittag meldete es noch, die telefonische Krankschreibung solle dann wieder kommen. Es gab eine Diskussion in der Sitzung des gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. Oder anders ausgedrückt, so ja, die telefonische Krankschreibung soll dann wieder zurückkommen. Da warten wir einfach mal ab. So, jetzt haben wir 27 Minuten. Was auch nur daran liegt, dass mit den blöden Kopfhörern ich da halt länger gebraucht habe, als mir lieb war. Aber wie auch immer, kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke, Musik und hinterher in der Musikecke, hätte ich hier dann tatsächlich die 2020-Ecke wieder aufgemacht. Mit dem ersten Titel Idiotheque von Radiohead, was glaube ich 2 Minuten 11. Gefolgt vom schönen Morgen vom 11.07., wo sich der Köpersbusch dann nochmal zum Melnik in 5.36 ins Benehmen setzte, den ihr dann auf und in die Ohren bekommen könnt. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Kompott oder eine Mail an kombiblog@gmail.com verschicktet. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Radio 1, nur für Erwachsene. Wer ist der ukrainische Botschafter in Deutschland? Noch vor einem Jahr hatten wenige da den Namen Andriy Melnyk sofort parat, obwohl er schon seit 2015 im Amt und damit in Berlin ist. Aber dann kam der russische Krieg in der Ukraine und Melnyk wurde zur Stimme der Ukraine hier in Deutschland. Laut, unbequem und äußerst streitbar beschreibt Marie-Agnes Strack-Zimmermann diese Stimme, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, und würdigt ihn zum Abschied.
Er war damit ein lautstarker Kämpfer für sein Land, das von Russland angegriffen in einem furchtbaren Krieg sich befindet. Und den Druck, den er ausgeübt hat, damit wir endlich Tempo bei der Unterstützung der Ukraine machen, dafür bin ich ihm persönlich dankbar.
Am Samstag, nach mehr als 7 Jahren im Amt, musste Melnyk jetzt also seinen Posten als ukrainischer Botschafter in Deutschland räumen. Und die Gründe sind nicht so eindeutig. Präsident Selenskyj spricht von einem normalen Vorgang in der diplomatischen Praxis. Viele spekulieren aber, dass die umstrittenen Äußerungen zuletzt über den ukrainischen Nationalistenführer und Antisemiten Stefan Bandera sich jetzt doch zu sehr gehäuft haben. Und sogar die ukrainische Regierung selbst hatte sich von diesen Äußerungen distanziert.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch,
Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Morgen.
Guten Morgen. Hallo.
Ist die Entlassung des ukrainischen Botschafters wirklich ein normaler Vorgang oder eine längst überfällige Reaktion auf Melniks diplomatische Fehltritte?
Tja, wie wir Berufsdiplomaten sagen, das wird die Zukunft weisen. Es sind ja mit ihm üblicher Teil der diplomatischen Praxis, wie Präsident Selenskyj sagt, auch die Botschafter aus Norwegen, Tschechien, Ungarn und Indien abberufen worden. Und es hat vor einigen Wochen schon mal eine solche Abberufung in anderen Ländern gegeben, wo dann das politische Feuilleton fragte, aha, diese Botschafter in den anderen Ländern, die abberufen wurden, haben wohl nicht genug Waffen besorgt. Es war unterwegs in den letzten 14 Tagen mal geheimnisst worden, er finde eine andere Verwendung im ukrainischen Außenministerium. Und das war er ja vorher auch durchaus unter nicht unumstrittenen ukrainischen Präsidenten wie Juschtschenko, der eher dem Westen zugeneigt verstanden wurde 2005 bis 2007. Und 2014 war er stellvertretender Minister unter Präsident Poroschenko, der allerdings klar als Russland-Freund abgespeichert wurde. Und seitdem hat er auch bereits Angela Merkel für Nord Stream 2 kritisiert und dann mit dem Ausbruch des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands gegen die Ukraine mehr schwere Waffen, mehr Sanktionen, mehr Boykott, mehr Geld gefordert und damit, Frau Strack-Zimmermann hat es ja eben gesagt, eine bestimmte politische Linie, die es in Deutschland auch vorher gab, nämlich die Remilitarisierung Deutschlands, unterstützt. Er war denen, die das wollten, auch nützlich und er hat die enttäuscht, die vielleicht erwartet haben, so ein Botschafter, der öffnet irgendwie ab und zu mal ein Museum und ansonsten bedankt er sich für die Aufnahme von 600.000 Flüchtlingen. Das hat Melnyk eher sehr leise getan, aber wohl dann laut behauptet, die würden alle bald wieder weggehen, weil Deutschland so doof ist. Und das war dann eines von seinen undiplomatischen Hitsingles, das Spinnennetz der Kontakte des Bundespräsidenten, der kein Feingefühl habe, dem er eine Einladung zum Konzert vor die Füße geschmissen hat. Deutsche Arroganz und Größenwahn erinnert an Schrecken der Nazi-Herrschaft, als der Admiral Schönbach sich im Ton vergriffen hatte. Den linken Di Masio hatte angepöbelt, er möge doch mit seinen Kumpels die linke Klappe halten. Und dann die legendäre beleidigte Leberwurst gegen Bundeskanzler Scholz, der nicht nach Kiew reisen wollte, solange Steinmeier, Bundespräsident, das nicht konnte. Und damit hat er sich natürlich einen einmaligen Rang als der Undiplomat, aber auch als Lieblings-Talkshow- und Nachrichteninterviewgast erarbeitet.
Und wenn jetzt der Neue kommt, der nächste Botschafter, wie sollen wir mit ihm umgehen? Es war ja keine einfache Beziehung jetzt zwischen Melnyk und Deutschland insgesamt.
Ich glaube, wir sind uns also als Medienschaffende sehr spät darüber klar geworden, dass Melnyk natürlich ein dankbarer Gesprächspartner und ein bunter, ein schillernder Gast in Talkshows ist. Wir sind auch deswegen darüber hinweggegangen, dass seit 2015, kurz nach seiner Berufung, er twittert, er legt Blumen nieder am Grab unseres Helden Bandera. Damals gab es eine kleine Anfrage der Abgeordneten Dagdelen, Linkspartei, an die Bundesregierung, die dann gesagt hat, naja, Melnyk kenne ja nun die Position der Bundesregierung, die würde Bandera sehr kritisch sehen. Und dann hat das durchgeschlummert. Und ja, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass alle, die unterwegs Gelegenheit hätten, nicht nur zu sagen, Herr Melnyk, wir halten Ihnen mal das Mikro hin, wenn Sie da vielleicht eine lustige Invektive sagen könnten, dass die alle diese Gelegenheit nicht genutzt hatten, ihm auch mal auf den Zahn zu fühlen. Jetzt stattdessen dann sehr herablassend über Thilo Jung, der es mit guter Recherche und Beharrlichkeit endlich rausgebracht hat, als YouTuber reden, Spiegel, Internetaktivist, sagt die Bildzeitung, die FAZ, Krönung der Arroganz, seltsam Frager. Es ist immer schwierig, wenn die deutschen Nachfahren der Nazi-Verbrecher die Nachfahren der Opferländer nach ihrer Kollaboration mit den Nazis befragen. Andererseits aber hat Melnik immer gerne Gebrauch gemacht davon, Deutschland irgendwie in die Nähe der Nazis zu konstruieren, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Was wir daraus lernen können, ist, ein Botschafter, auch wenn wir ihn sehr lieb haben, ist nicht gefeit vor kritischer Befragung. Das ist hier zu spät und falsch gemacht worden.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gern.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.